Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
2020, was für ein Jahr, werden wohl die meisten von uns denken und sich wünschen, dass sie aus dem Corona-Albtraum erwachen. Willkommen, sagt Thomas Prinzler, zum letzten Wissenswertegespräch in diesem Jahr. Und dazu bin ich auf den Berg gestiegen, weil man von oben einen besseren Überblick hat. Und den verschaffe ich uns gemeinsam mit Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Bei ihm auf dem Telegrafenberg bin ich zu Gast. Guten Tag und danke für Ihre Zeit, Herr Ramsdorf.
Ja, guten Tag.
Wenn Sie so übers Land und zurückblicken, was sehen Sie?
Na, in Deutschland haben wir natürlich einen dritten Dürresommer in Folge erlebt und massive Waldschäden. Und wenn man auf das Jahr zurückblickt, war es mit 90%iger Wahrscheinlichkeit das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit. Und der November war der wärmste November seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit. Und das trotz La Niña, einer natürlichen Klimaschwankung im tropischen Pazifik, die eher immer zu etwas kühleren globalen Temperaturen führt.
Als wir uns vor über einem Jahr das letzte Mal getroffen haben, war der Anlass der IPCC-Bericht über Meer und Eis. Das Meer erwärmt sich unaufhörlich, das Eis schmilzt immer schneller, der Meeresspiegel steigt weiter an. Schockierend fanden das damals viele Politiker, Sie nicht, weil Sie es schon wussten, schließlich Ihr Forschungsgebiet. Was hat sich in diesem Jahr getan?
Na, dieses Jahr ist wirklich durch Extremereignisse gekennzeichnet. Das fing ja an mit den massiven Bränden in Australien, die schlimmsten in der Geschichte, folgten auf das heißeste und trockenste Jahr in der australischen Geschichte. Als der Nordsommer kam, haben wir das Gleiche in Kalifornien erlebt, Rekordbrände. In Sibirien hatten wir Rekordbrände. Es gab kaum fassbare Wärmeanomalien in der Arktis. Wir haben im November in weiten Teilen der Arktis mehr als 8 Grad über dem Durchschnitt erlebt in der Monatsmitteltemperatur, also nicht mal ein paar Tage. Das ist eigentlich, ist wirklich kaum zu glauben. Dann hatten wir die schlimmste Tropensturmsaison im Atlantik, die es hier gegeben hat, mit der größten Anzahl von tropischen Wirbelstürmen, nämlich 30, und vielen weiteren Rekorden. Und kürzlich hat ein Tropensturm der Kategorie 5, der stärksten Kategorie, die Fidschi-Inseln getroffen. Diese Zunahme an Wetterextremen haben wir lange vorhergesagt und jetzt merkt es, denke ich, auch der Laie.
In weiteren Studien, an denen Sie beteiligt waren, steht, dass der Meeresspiegel noch mehr ansteigen kann bis zum Ende des Jahrhunderts, über einen Meter. Das ist mehr, als Sie und andere Experten geschätzt haben, wenn nicht der Treibhausgasausstoß drastisch vermindert wird. Nicht besser geworden ist es, das Drama zeichnet sich nur genauer ab jetzt.
Wir sehen eben, dass all die Sachen, die wir vorhergesagt haben, eintreten in den letzten Jahren und teilweise auch noch schlimmer. Tatsächlich wurde der Meeresspiegelanstieg lange unterschätzt. Die neue Studie, auf die Sie sich beziehen, war eine Expertenbefragung von rund 100 Meeresspiegelexperten weltweit, die vor allem gezeigt hat, dass die Experten im Schnitt eigentlich einen höheren Meeresspiegelanstieg erwarten, als man in den IPCC-Berichten nachlesen kann. Und das zeigt einmal mehr, dass die IPCC-Berichte eben keineswegs alarmistisch sind, wie manche behauptet haben immer, sondern immer noch zu konservativ.
Dieser Meeresspiegelanstieg hat natürlich was mit der Eisschmelze zu tun, nicht des Meereises, sondern das des Eises, was in Grönland und auch in der Antarktis ist. Das treibt die Meeresspiegelerhöhung deutlich.
Ja, der zunehmende Zerfall der großen Kontinentaleisschilde auf Grönland und der Antarktis und natürlich auch der Gebirgsgletscher auch in den Alpen ist ein wesentlicher Beitrag zum Meeresspiegelanstieg. Der zweite wichtige Beitrag ist einfach die thermische Ausdehnung des Meerwassers, denn Wasser dehnt sich nun mal aus, wenn man es erwärmt.
Geprägt war 2020 durch eine große Expedition, die Mosaikexpedition. Die Polarstern ist über den Nordpol gedriftet und hat, das war von Herrn Rex so schön formuliert, dem Eis beim Sterben zugesehen. Etwas, was Sie, vermute ich, auch nicht verwundert hat und überrascht hat?
Nein, diesen Trend beobachten wir ja seit Jahrzehnten, dass das Meereis abnimmt. Und wenn man einfach den Langfristtrend anschaut, dann hat die Flächenausdehnung im Sommer sich etwa halbiert schon in den letzten Jahrzehnten und die Dicke hat sich auch halbiert. Das heißt, dass wir im Sommer nur noch etwa ein Viertel der Meereisdecke auf dem Nordpolarmeer haben, im Vergleich zu dem, was wir noch vor 30, 40 Jahren hatten.
Sozusagen als Anomalie zu der allgemeinen Erwärmung gibt es allerdings in der Nordhalbkugel ein Gebiet, wo es kälter ist. Und all das hat mit dem Golfstrom, dem europäischen Heizsystem und den Veränderungen zu tun.
Richtig, es gibt eine Region der Welt, die sich abgekühlt hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts, während der ganze Rest des Planeten sich erwärmt hat. Das ist der subpolare Atlantik. Und auch das haben die Klimamodelle vorhergesagt. Das liegt eben daran, dass das genau die Region ist, wo das Golfstromsystem die Wärme hintransportiert und an die Luft abgibt. Und wenn sich dieses System verlangsamt, dann wird weniger Wärme dorthin transportiert und dann kühlt es sich dort eben ab. Und auch das beobachten wir eben jetzt inzwischen.
Um das nochmal klarzumachen, dieser Golfstrom ist ja sozusagen das Heizsystem für Europa. Das wird Auswirkungen haben. Merken wir die jetzt oder merken es erst unsere Ururenkel?
Diese Auswirkungen merken wir jetzt bereits, weil es ist natürlich naheliegend, dass die Wettermuster sich verändern, die atmosphärische Zirkulation, wenn mitten im Atlantik es sich abkühlt, rundherum sich aber alles erwärmt. Das verändert die Temperaturgradienten, die zum Beispiel den Jetstream steuern, und es bringt mehr Wetterextreme nach Europa hinein. Paradoxerweise, das wird den Laien wahrscheinlich überraschen, mehr Hitzewellen im Sommer. Man denkt immer, Golfstromabschwächung macht's kalt. Das gilt aber erstmal nur draußen über dem Ozean. Nur wenn der Golfstrom wirklich zusammenbrechen würde, also diese Umweltzirkulation, meine ich, um es genauer zu sagen, dann würde diese Kälteblase, die jetzt draußen über dem Ozean ist, sich auch über Landgebiete ausdehnen. Das ist aber noch nicht der Fall. Aber sie führt eben dazu, dass der Jetstream und damit eben die Verteilung und Hochdruck- und Tiefdruckgebiete sich verändert. Tendenziell so, dass wir im Sommer eher Luftströmung aus Südwesten bekommen, die also dann warme Luft nach Europa hineinführt. Und das ist eben gezeigt, es gibt eine Korrelation in den Messdaten zwischen besonders heißen Sommer in Westeuropa und besonders kalten Bedingungen über dem nördlichen Atlantik.
Im letzten Wissenswertegespräch dieses Jahres bin ich zu Gast beim Klimaforscher Stefan Rahmstorf auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Corona, Herr Rahmstorf, hat alles verdrängt, ist mein Eindruck. Die Fridays for Future Bewegung und die damit verbundenen Bewegungen fanden nicht mehr den Widerhall. Klimapolitik war und ist nicht im Fokus. Oder ist das insgesamt von mir zu negativ gesehen?
Ja, ich glaube, das ist zu negativ. Ich glaube, in der Öffentlichkeit hat natürlich das Corona-Thema, das Klimathema erstmal an den Rand gedrängt. Aber ich denke, in der Klimapolitik tut sich schon einiges, gerade auch natürlich dank Fridays for Future, dank der vielen Wetterextreme und dank des Pariser Abkommens, was ja auch eine Wirkung entfaltet. Die Länder mussten ja jetzt in diesem Jahr ihre neuen Klimaziele im Rahmen des Pariser Abkommens verkünden. Das hat dazu geführt, dass die Europäische Union ihr Emissionsminderungsziel verschärft hat von -40 auf -55% bis 2030. Das sind natürlich wichtige Schritte in die richtige Richtung. Dazu hat Joe Biden jetzt angekündigt, dass die USA bis 2050 klimaneutral werden wollen. Und das Personal, was er jetzt so vorgestellt hat, deutet auch darauf hin, dass er das ernst meint. Die chinesische Führung hat angekündigt, klimaneutral bis 2060. Und dann haben wir schon die drei größten Emittenten weltweit, nämlich China, USA und Europa, im Boot mit Klimaneutralitätszielen. Andere Länder, Japan, Südkorea, haben das auch. Und die Prognosen, wo wir landen, wenn die Länder diese Versprechen umsetzen, haben sich deutlich verbessert. Also inzwischen schätzt der Climate Action Tracker, dass wir dann bei 2,1 Grad globale Erwärmung landen. Und vor einigen Jahren schätzte man noch 2,9 Grad. Also die Politik scheint sich zu verbessern. Wir sind noch lange nicht in Richtung 1,5 Grad unterwegs, aber die Lücke dahin ist deutlich kleiner geworden. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an.
Genau, darüber und was da nötig ist, werden wir gleich nochmal reden. Zunächst meandere ich nochmal zu einem anderen Thema. In diesem Jahr war und ist zu beobachten, dass Corona-Experten wie die Virologen Christian Drosten oder Jonas Schmidt-Schraner sieht, ähnliche Erfahrungen wie Klimaforscher, wie sie machen, Shitstorms, Beleidigungen, Bedrohungen in den sozialen Medien. Dabei Dabei gehen Klima- und Corona-Leugner oft Hand in Hand, insbesondere wenn sie sich in der AfD treffen. Macht Ihnen das eigentlich Angst oder fordert es Sie heraus, jetzt erst recht?
Naja, ich lasse mich natürlich von den Angriffen der Klimaleugner nicht beirren. Das kenne ich seit 25, 30 Jahren inzwischen. Und es ist ganz interessant zu beobachten, wie Christian Drosten zum Beispiel sich jetzt mit genau denselben wissenschaftsfeindlichen Leuten und Argumentationsmustern herumschlägt, die wir als Klimaforscher eben schon sehr lange kennen.
Manchmal hat man das Gefühl, es hat zugenommen, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, dieses Ignorieren von wissenschaftlichen Tatsachen.
Ja, ich glaube, das hat insofern zugenommen, weil wir ja innerhalb der letzten 10, 20 Jahre ein massives Wachstum der sozialen Medien einfach erlebt haben, wo diese Leute sich zusammenfinden und organisieren und Argumente austauschen können. Als ich junger Postdoc war, da gab es quasi gar kein Internet. Und das hat sich massiv geändert.
Lassen Sie uns über, das haben Sie ja schon relativ ausführlich behandelt, die hoffnungsvollen Zeichen für 2021 und danach sprechen. Einiges ist passiert und vieles, sagten Sie, muss jetzt passieren. Was?
Ja, das Entscheidende ist natürlich, das Pariser Abkommen wirklich ernst zu nehmen und damit das begrenzte Emissionsbudget als Maßstab zu nehmen, was wir noch zur Verfügung haben. Der Weltklimarat hat das ja vorgerechnet, um die Paris-Ziele einzuhalten. Je nachdem, ob man jetzt 1,5 oder 1,7 oder 1,9 Grad ansteuert, soll ja auf jeden Fall deutlich unter 2 sein. Gibt es eben eine unterschiedliche Restmenge an CO2, die man noch ausstoßen kann. Das liegt einfach daran, dass die Lebensdauer von CO2 in der Atmosphäre sehr, sehr lang ist. Große Teile sind auch nach zehntausenden Jahren in der Luft als erhöhte Konzentration. Und wenn man die Erwärmung stoppen will, kann man eben nur noch eine begrenzte Menge CO2 ausstoßen. Und daran muss sich die Politik orientieren. Die konkreten einzelnen Maßnahmen, das ist natürlich vordringlich der deutlich schnellere Kohleausstieg, die Energiewende, die Wärmewende, also Hausheizung und so weiter, die Verkehrswende, all diese Dinge, das ist dann nicht mehr mein Fachgebiet als Naturwissenschaftler. Aber es ist eigentlich bekannt, welche Maßnahmen nötig sind. Und es geht jetzt hauptsächlich darum, Widerstände von Interessengruppen dagegen zu überwinden.
USA hatten Sie genannt, China hatten Sie genannt, wollen Anstrengungen unternehmen. Und Europa mit dem Green Deal ist da auch auf einem guten Weg?
Ja, das Europäische Parlament hatte ja 60% Emissionsminderung beschlossen und auch, wenn man ins Kleingedruckte schaut, auch besser als das von der EU-Kommission vorgeschlagene Ziel, weil da laut Europaparlament auch keine Waldsenken gegengerechnet werden sollten, was man auch nicht tun sollte, weil wie lange diese Wälder erhalten bleiben, ob die nicht durch Dürre geschädigt werden, abbrennen oder so, das kann man ja gar nicht wissen. Von daher sollte man nicht unsichere Senken gegenrechnen. Leider hat sich das Europaparlament damit nicht durchgesetzt. Das wäre besser gewesen, aber immerhin ist das, was die EU-Kommission vorgelegt hat, auch ein Schritt in die richtige Richtung.
Sie werden ja nicht müde zu betonen, wir haben es noch in der Hand, die Klimafolgen zu begrenzen, wenn Sie der Corona-Krise etwas Positives abgewinnen sollten oder wollten. Was wäre das?
Dass ich hoffe, dass die Menschen gelernt haben, dass es sich bezahlt macht, rechtzeitig auf die Wissenschaft zu hören. Wir erleben das in Deutschland ja. In der ersten Welle hat man das noch gemacht und rechtzeitig einen Lockdown gemacht. Bei der zweiten Welle jetzt im Herbst war das leider nicht mehr der Fall. Da hätte man auch viel schneller reagieren müssen. Aber da waren schon Skeptiker-Argumente im Umlauf. Die Landesfürsten wollten deswegen nicht mitmachen, zum Teil haben gezögert und das kostet einfach Menschenleben. In der Corona-Krise merkt man es sehr schnell. In der Klimakrise ist es eben leider so, das System ist sehr träge, es reagiert zeitverzögert. Die Fehler, die man macht, die bereut man dann vielleicht erst 10 oder 20 Jahre später und dann ist es aber zu spät, um das Rad noch zurückzudrehen.
Stefan Ramsdorf, danke für Zeit und Gespräch. Und soweit die letzte Ausgabe der Wissenswerte des Jahres 2020. Danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut und sicher ins neue, hoffentlich bessere Jahr 2021. Thomas Prinzler sagt Tschüss. Hier geht es jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Inforadio Podcast.